Predigtext Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünde. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, die Thematik des Sonntags nach Ostern ist Neugeburt. Der Sonntag heißt im Kirchenjahr Quasimodo Geniti, und das heißt wie die neugeborenen Kindlein. Ostern ist ja jetzt fast eine Woche her. Ich glaube, langsam gehen auch die Osterferien zu Ende. Zeit also für ein Resümee. Was hat Ostern mir gebracht? Was habe ich durch dieses besondere Fest bekommen? Der Predigtext ist sozusagen eine Kurzfassung des Geschehens von Karfreitag und Ostern. Von Karfreitag und Ostern hatte auch die Gemeinde in Kolosser gehört. Ihnen wurde Christus vor die Augen gemalt. Die Gemeinde in Kolosser wurde von Epaphras gegründet. Die Bibel berichtet nicht, ob Paulus jemals in dieser Gemeinde gewesen ist. Was er allerdings vielleicht von Epaphras gehört hat, und das erfüllt ihn mit Sorge. Die Forderung der Irrlehrer, die sich dort in der Gemeinde bemerkbar gemacht haben, sie haben Gesetzlichkeit gefordert, die jüdischen Irrlehrer, die Beschnittenheit, die Beschneidung gefordert. Sie haben besondere philosophische Ideen in die Gemeinde gebracht, das Essen, was man essen darf, was man nicht essen darf, trinken, welche Feste man feiern darf und welche Feste man feiern muss, dass man recht vor Gott ist. All das durchzieht die Gemeinde in Kolosser. Und Paulus, er setzt dagegen die Wirklichkeit des gekreuzigten und auferstandenen, des lebendigen Christus. Seit Karfreitag und Ostern, da sagt Paulus, kann alles neu werden, im Leben eines jeden Menschen. Was für eine gewaltige Osterausbeute. Schauen wir genau hin, 3 Punkte meiner Predigt. Gratulation zum neuen Leben, denn ihr seid lebendig gemacht. Für dich eine neue Aktenlage, der Schuldbrief ist vernichtet. Für dich gelten neue Machtverhältnisse, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind besiegt. So, jetzt muss ich mal probieren, ob das Ding geht. Das kann, jawohl. Also mein erster Punkt, Gratulation zum neuen Leben, denn ihr seid lebendig gemacht. Paulus sagt, Gott hat uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Wie aber kommt der Apostel Paulus zu so einer Aussage? Wir tot? Sind die Menschen in unserer Nachbarschaft am Arbeitsplatz, wo wir uns bewegen, nicht sehr lebendig? Fühlen wir uns nicht alle sehr lebendig? Naja, manchmal, wenn man älter wird, schmerzt der Rücken. Und das Treppensteigen geht vielleicht auch nicht mehr so leicht wie früher, aber wir führen ein sehr aktives Leben. Viele Menschen sind sozial und human, kümmern sich um Flüchtlinge, sorgen sich um unsere Erde, leiden mit Menschen, denen Unrecht geschieht, schaffen Kunstwerke, bauen Autobahnen und Hochhäuser oder freuen sich, vielleicht manche von Ihnen, an den Radieschen und dem Salat und den Gurken und was sonst noch so im Garten wächst. Wir freuen uns der Gemeinschaft mit Freunden und Nachbarn, feiern ausgelassene Partys und kümmern sich intensiv um den kranken Nachbarn. Na gut, es gibt auch ruhigere Zeiten, wenn's Autofahren nicht mehr so geht und schweres Tragen die Treppen hoch nicht mehr so möglich ist. Aber mein 90-jähriger Schwiegervater ist noch viel zu jung, so hat er mir in einem letzten Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, gesagt, viel zu jung, um sich Gedanken zu machen um einen Pflegeplatz und über das Sterben, da muss ich mir noch keine Gedanken machen, so sagt er mir. Die Menschen ohne Gemeinschaft mit Gott sollen tot sein. Paulus, übertreibst du nicht maßlos? Ja, es ist manchmal grausam in dieser Welt. Die Nachrichten sind meistens schwer verdaulich. Wir haben in Erinnerung, was gestern in Münster passiert ist, schwer zu verstehen. Wir leiden mit den Menschen, die bei Terroranschlägen ums Leben kommen. Wir Christen und Nichtchristen verstehen den unendlichen Hass nicht, aber sind wir tot? Manchmal bringe ich meiner Frau vom Einkaufen oder von einer Fahrradtour einen Strauß Blumen mit. Und wenn ich die richtige Farbe und die richtigen Blumen gefunden habe, freut sich die Frau. Und manchmal findet sie auch die Blumen schön. Nun, die Blumen sehen auch frisch vom Aldi oder von der Natur sehr lebendig aus. Sie duften nach Rosen oder Veilchen. Sie haben frische Farben und erfreuen meistens das Herz. Bei Rosen kann es sogar vorkommen, dass die Dornen noch stechen. Vorsicht ist da manchmal geboten, nicht anders als am Rosenstrauch. Sie haben nur einen Fehler, die Freude an den Schnittblumen und das Leben der Schnittblumen ist sehr begrenzt. So sehen sie dann nach 8 Tagen aus. Ich wage die Aussage, der Mensch ohne Beziehung zum lebendigen Gott gleicht solchen Schnittblumen. Er freut sich, er ist aktiv. Er zeigt vielleicht manchmal auch seine Dornen, aber er ist tot, weil er nicht mehr bei Gott ist, sondern selbstherrlich eigene Wege geht und eigene Ziele verfolgt und sich so aus dem Lebensbereich der ungetrübten Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater herausmanövriert hat. Aber der lebendige Gott hat keine Ruhe gegeben und eine Rückrufaktion gestartet. Sie trägt den Namen Jesus. Nur Gott kann Tote auferwecken, das hat er mit Jesus getan. Aber Jesus bleibt nicht der besondere Einzelfall, sondern seine Auferstehung ist der Auftakt, der Start einer ganz neuen, großen Osterserie. In unserer Welt heißt das Gesetz, lebendige werden zu Toten. Für die österlichen Menschen gilt, Tote werden lebendig gemacht. Gratulation zum neuen Leben. Ostern macht einen neuen Menschen aus dir, einen, an dem die Schöpferkraft Gottes abzulesen ist. Ab Ostern gilt, die tot waren in ihren Sünden, werden lebendig gemacht. Noch ein Bild aus der Biologie im Hause Bledau. Das Ding funktioniert. Vor vielen Jahren hat meine Frau einen trockenen Zweig mit nach Hause gebracht. Und ihn, meine Skepsis und meine Ironie, hat diese Aktion intensiv begleitet. Sie hat ihn also in eine mit Wasser gefüllte Vase gestellt und erwartet, dass dieser Zweig Blätter bekommt und am besten dann zu Ostern frische Blüten an diesem Zweig sind. Ob das mit den Blättern gelungen ist, kann ich nicht mehr sagen. Aber nach einigen Wochen hatte dieser Zweig Wurzeln entwickelt und ich habe ihn in unseren Vorgarten gepflanzt. Jetzt haben wir einen wunderschönen Baum in unserem Vorgarten und im Sommer strahlt ein herrliches Grün am Eingang zu unserer Wohnung. Dieses Bild, weiß, dass Bilder immer schwierig sind. Es wäre sehr schön, ich könnte mit den Rosen das vorführen, aber das hat nicht geklappt. Aber dieses Bild möchte ich dafür verwenden, wie aus toten Schnittblumen Menschen tot in Sünde und Übertretung lebendige, auferstandene, mit Hoffnung erfüllte Menschen werden. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott macht uns zu neuen Menschen, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und bringt uns zu einer neuen Lebensgestaltung. Wenn eingepflanzt in eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott, wenn wir ihm Vertrauen und Glauben schenken. Ein zweiter Gedanke. Für dich gilt eine neue Aktenlage, der Schuldbrief ist vernichtet. Paulus beschreibt nun weiter, wie es mit diesem neuen Menschen weitergeht. Er sagt, der Schuldschein, der auf unseren Namen aufgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Unsere Sünde, unser Versagen läuft uns nicht weiter nach. Der Begriff Schuldschein weist ja irgendwie darauf hin, dass im himmlischen Büro eine Akte, ein Schuldschein von dir und mir geführt wird. Paulus sagt, stellt euch doch einmal vor, all eure Schuld ist auf einen Schuldschein notiert. Eine ungeheuer lange Liste. Alles mit Datum und Uhrzeit festgehalten. Jedes böse Wort, jeder gehässige Wunsch, jeder Beitrag zum Unfrieden, jede Unversöhnlichkeit, die unreinen Fantasien, die vertane Zeit, die Tage ohne Dankbarkeit, fehlende Liebe zu Gott und den Menschen, gedankenloser Umgang mit der Schöpfung. Ich erschrecke zutiefst, denn da steht noch viel mehr, als mir bewusst ist. Unglaublich viel hat sich angesammelt, was gegen mich steht, wo ich total überschuldet bin, wo mir ganz klar ist, das kann ich nie, nie wieder gut machen. Mit diesem persönlichen Schuldschein wird einmal jeder Mensch vor Gott stehen und der Mensch wird aufgefordert, etwas zu seiner Rechtfertigung vorzubringen. Kann dies gelingen? Ich bin so froh, dass das nicht so sein muss. Eine kleine Episode aus meinem Leben. Es sind so die Geschichten, die einem nicht so gut gefallen. Ich möchte sie trotzdem erzählen, eine Geschichte, die auf meinem Schuldstein stand. Was hätte ich zu meiner Verteidigung vorbringen können? Ich habe ein Jahr mit meinem damals 15-jährigen Sohn aus verletztem Stolz oder tiefem Gekränktsein oder auf jeden Fall habe ich ein Jahr mit meinem damals 15-jährigen Sohn nicht mehr gesprochen. Nachdem ich von der Polizei mit ihm heimgefahren bin und kein Wort des Bedauerns von ihm über seinen begangenen Ladendiebstahl gehört habe. Nach einem Jahr des Schweigens haben wir uns dann ausgesprochen. Ich habe mich für mein unmögliches Verhalten entschuldigt. Wir haben einander vergeben und haben bis heute ein ausgesprochen gutes und vertrauensvolles Miteinander. Der Schuldbrief ist vernichtet. Unser Sohn ist heute Mitglied in der Gemeindeleitung seiner Gemeinde. Und unser Schuldbrief wird von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, genommen und ans Kreuz genagelt. Er lässt sich sozusagen meinen Schuldschein geben und sagt, das bezahle ich. Das geht auf meine Rechnung. Der Preis dafür ist hoch. Meine Schuld kostet ihm das Leben. Er nimmt meinen Schuldschein mit ans Kreuz, bezahlt mit seinem Leben und heftet den Schuldschein dort ab. Paulus, er sagt es im Korintherbrief so, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das ist die Neuigkeit von Karfreitag und Ostern. Der Schuldschein ist abgeheftet, da ist jetzt ein Stempel drauf, erledigt. Den kann niemand mehr gegen mich verwenden. Wegen dieser meiner Schuld kann ich nicht mehr angeklagt werden oder verurteilt werden. An Karfreitag und Ostern hat eine gewaltige Umschuldung stattgefunden. Da hat Gott wir kennen das Wort aus der Politik, da hat Gott einen Schuldenschnitt gemacht. Allerdings nicht 50 oder 60 oder 65%, sondern 100% unserer Schuld hat er erlassen. Karfreitag und Ostern ist Gottes Rettungsschirm für hoffnungslos überschuldete Menschen. Seit da liegt eine neue Aktenlage vor. Ich bin mit meinem Bruder in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Jungschar, Jugendkreis, Posaunenchor, Gottesdienst am Sonntagabend, das war selbstverständlich. Im EC-Bundeshaus in Kassel oder im Freizeithaus in Neunkirchen hat mein Bruder beim Bau kräftig mitgeholfen. Martin Lietholz kennen Sie vielleicht, war EC-Geschäftsführer. Mit Martin Lietholz hat er viele Stunden beim Umbau des Bundeshauses in Kassel mitgearbeitet. Er war ein sehr aktiver junger Mann. Und eines Tages hat er mit seinem Pastor gesprochen und hat ihm gesagt, ich habe oft keine Freude beim Bibellesen. Der Pastor hat ihm geantwortet, so hat mir zumindest mein Bruder erzählt. Der Pastor hat geantwortet, ein richtiger Christ hat immer Freude beim Bibellesen. Für meinen Bruder, der oft nur schwarz und weiß gedacht hat, für meinen Bruder gab es dann nur noch eine Entscheidung. Dann bin ich kein richtiger Christ. Mit Ehrgeiz und großem Willen ist er Tierarzt geworden, aber Alkohol, Ehebruch, viel Unrecht war eine dunkle Spur, die er hinterlassen hat. Er hat mein Erbe zu Geld gemacht, das Haus, wo ich einen Wohnsitz hatte, ohne mein Wissen verkauft, hat wertvolle Möbel verkauft, wir haben die Spielsachen unserer Kinder, die sich dann so in knapp 20 Jahren angesammelt haben, bei meiner Mutter abgestellt, hat er zu Geld gemacht. Er war nach einem Arbeitsunfall arbeitsunfähig geworden. Die Ehe war endgültig zerbrochen. Es hat mich schon sehr geschmerzt und auch sehr geärgert. Und auch verletzt. Über viele Jahre hatten wir dann keinen Kontakt mehr. Und dann kam der Anruf, Sick, so hat er mich genannt, Sick, ich liege im Krankenhaus und habe Krebs. Über 2 Jahre habe ich ihn dann von Kinzenbach in Traxelsried, das liegt in der Nähe von Passau, einmal im Monat, alle 6 Wochen ungefähr, besucht. Haben über dieses und jenes gesprochen. Unser letztes Gespräch hatte dann folgenden Inhalt. Er hat mich gefragt, ob ich ihn beerdige. Ich habe gesagt, das werde ich tun, werde aber auch die dunklen Seiten, deswegen erzähle ich das jetzt auch heute, die dunklen Seiten von dir auf der Beerdigung ansprechen. Und er gesagt, darfst du? Und dann kam der Satz, der mich schon bis heute tief berührt. Sick, so hat er gesagt, ich habe viel Scheiß in meinem Leben gemacht. Vergibt Gott mir? Jetzt sind wir wieder bei unserem Predigttext. Der Schuldbrief ist vernichtet. Auch dieser dick beschriebene Schuldbrief ist vernichtet. Das konnte ich meinem Bruder dort im Krankenhaus in Viechtach am Park sagen. Der Schuldbrief ist vernichtet, wenn du dem lebendigen Gott vertraust und ihn um Vergebung bittest und seine Vergebung annimmst. Dann wirst du vor ihm im weißen Kleid stehen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Bei meinem nächsten Besuch war mein Bruder nicht mehr ansprechbar und wenige Tage später ist er gestorben. Karfreitag und Ostern, Schuld läuft uns nicht mehr nach, sondern Schuld wird vom lebendigen Gott getilgt und ausgelöscht. Für dich gelten neue Machtverhältnisse. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind besiegt. Hat diese Schuldbriefvernichtungsaktion nun Folgen für mein Leben? Sieht es aber nicht manchmal danach aus, dass wir noch Gefangene der gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind? Da gibt es Menschen, die uns durch Worte verletzt haben, ihnen vergeben. Ich kenne Gemeinden, da hat der Großvater mit seinem Nachbar Stress gehabt. Und das hat sich übertragen auf die Kinder, das hat sich übertragen auf die Enkelkinder. Die Familie A sitzt links, die Familie B sitzt rechts. Können wir vergeben? Paulus sagt, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ja, es gibt dunkle, dämonische Mächte, die Menschen beherrschen. Da ist das tägliche Horoskop, das wir vielleicht in der Zeitung lesen. Da gibt es Wahrsager und Kartenleser, Magie und Zauberei, das Amulett um den Hals. Ich hatte als junger Mann eine Jugendstunde zu halten. Bin in den Jugendraum oder wollte in den Jugendraum und in der Tür, da stand ein Bär von Mann. Ich bin kaum an ihm vorbeigekommen. Direkt gegenüber von dem Eingang hing an der Wand ein Kreuz. Ich habe dann auch dieses Kreuz gesehen und es hat für mich so ausgesehen, als ob auf diesem Kreuz eine Teufelsfigur turnt. Und auf den Mann dort in der Eingangstür zeigt und mir zurief, über den behalte ich den Sieg. Mit viel Mühe haben wir dann den jungen Mann in die Wohnung des Predigers gebracht. Ich habe eine meiner schwersten Jugendstunden gehalten und danach begann der Kampf um diesen Mann. Unheimliche Kräfte, die ich mir vorstellen kann, war so ein schwerer Tisch, der bestimmten Zentner gewogen hat, den hat er an den Enden angefasst und hat ihn hochgehoben. Wir haben zu dritt versucht, den Mann unter Kontrolle zu halten, was uns schwer gelungen ist. Und dann haben wir darum gebetet, dass Jesus Christus doch diesen Mann von diesen dämonischen Mächten befreit. Es war ein harter Kampf. Und dann nach einer halben Stunde, Stunde, weiß es nicht mehr genau, dann ist dieser Mann zur Ruhe gekommen. hat seine Sünden bekannt und hat sein Leben dem lebendigen Gott ausgeliefert. Die Schuld, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind besiegt. Der Apostel hat hier einen Triumphzug vor Augen, wie sie in Rom immer dann vorkamen, wenn Gegner besiegt und unterworfen wurden. Dann wurden nicht nur Plakate mit der Siegesmeldung aufgehängt, sondern die siegreichen Soldaten feierten ihren Erfolg nicht nur in den Kasernen, sondern sie führten die Unterworfenen gefesselt durch die Stadt. Sie demütigten sie vor aller Öffentlichkeit. Jeder sollte sehen, wer der Sieger ist und wer der Verlierer. Vielleicht hat Paulus dieses Bild vor Augen gehabt, als er davon spricht, die feindlichen Mächte und Gewalten sind besiegt. Sie sind öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert Jesus Christus. Jeder sollte sehen, wer der Sieger ist und wer die Verlierer sind. So sieht Paulus hier Christus, der alle gottfeindlichen Mächte, Teufel und Gewalten besiegt und sie öffentlich in einem Triumphzug vorführt. Jeder soll sehen, wer der Sieger ist, nämlich Jesus Christus, und wer der Verlierer ist, nämlich Sünde und Tod. Gebundenheit, Angst, Terror, Streit, das alles werden nicht die letzten Worte sein, die in unserer Welt gesprochen werden. Jetzt sagen Sie vielleicht, schön wär's. Solch einen Triumphzug würde ich gerne sehen. Leider sehe ich jeden Tag, wie lebendig und mächtig die Sünde noch ist und die fast allgegenwärtige Macht des Todes sehe ich, wenn ich die Zeitung lese und wenn ich die Nachrichten von Sterbefällen höre. Manchmal sieht es so aus, als sei Jesus der Verlierer, dessen Auferweckung von den Toten sich leider nicht durchsetzen konnte. Ostern ist 2000 Jahre her und Terror und Krankheit und Angst nehmen immer mehr zu. Die Botschaft, die Paulus sagt, diese Mächte sind entmachtet. Es stimmt, dass sie noch viel Wind machen. Es stimmt aber auch, dass sie im Grunde besiegt sind. Sie benehmen sich vielleicht manchmal wie so ein angeschossenes Tier, das zwar tödlich getroffen ist, aber noch mal so richtig auftritt. Das ändert aber nichts daran, dass sie keine Zukunft mehr haben. So gilt auch seit Ostern, dass wir eine neue Zukunft haben. Seit Ostern gibt es einen neuen Herrn über alle Mächte und Gewalten. Seit Ostern haben wir ein neues Ziel. Alles, was Sünde, Tod, Angst, Terror und Krankheit noch bewerkstelligen können, ändert nichts daran. Es gibt neue Machtverhältnisse. Der Tod ist besiegt. Der Auferstandene hat die Macht. Woran können wir das sehen? Die Osterkraft Gottes ist da und sie ist längst nicht am Ende. Von ihr ist noch mehr zu erwarten. Gott wird der Sieger sein, weil er schon zu siegen angefangen hat. Er wird den Triumphzug anführen, weil der entscheidende Schlag gegen die Gegner schon gelungen ist. Wer zukunftsorientiert leben will, für den gelten heute schon die neuen Machtverhältnisse. Die alten Mächte haben ihren Anspruch verloren. In meiner Jugend hat mich die Lebensgeschichte von Wolfgang Dück, vielleicht kennen Sie diesen Namen, sehr beeindruckt. Ein junger Mann, der als uneheliches Kind geboren wurde, in Heimen und Erziehungshäusern aufgewachsen ist und schon als junger Mann straffällig wurde. Insgesamt 11 Jahre seines Lebens, da war er knapp 30, im Gefängnis zugebracht. Und dort im Gefängnis ist ihm ein Mann von der Heilsarmee begegnet und hat ihn auf Jesus Christus hingewiesen, was sein Leben total verändert hat. Aus diesem Räuber und Einbrecher ist ein Mann geworden, der mit unheimlicher Leidenschaft Jesus Christus verkündigt hat. Er in Kneipen gegangen ist, in Zuchthäuser, in Lokale und hat die Menschen zu dem lebendig und auferstandenen Herrn eingeladen. Er hat die Botschaft vom Kreuz verkündigt und Menschen zu Jesus geführt. Er ist mit jungen Jahren dann bei einem Autounfall gestorben. Sein Leben gibt Zeugnis von der Siegeskraft Jesu über die todfeindlichen Mächte. Mein Schlusssatz dieser Predigt lautet: Was ich ansehe, gewinnt Macht über mich. Ich möchte Sie einladen, den lebendigen und auferstandenen Jesus anzusehen, seiner Kraft, seiner Macht, mit dem neuen Leben, was er uns geben will. Gratulation zum neuen Leben, denn ihr seid lebendig gemacht. Für dich gilt eine neue Aktenlage, der Schuldbrief ist vernichtet. Für dich gelten neue Machtverhältnisse, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind besiegt. Amen.